Wir haben uns die letzten 8 Wochen mit dem Philipperbrief beschäftigt, unter der Überschrift Tür zum Leben. Und es ist ja manchmal so die Sehnsucht in unserem Leben da, wie dringe ich denn zu dem durch, was eigentliches Leben ist? Wie komme ich raus aus dem täglichen Trott, der mich so oft abhält, ablenkt, gefangen hält? Wie dringe ich, wie öffnet sich denn so eine Tür der Hoffnung? Und dahinter ist das wahre, ewige, gute Leben, wie Gott es sich gedacht hat. Heute wird es sehr praktisch und sehr direkt und sehr konkret, was uns vielleicht auch helfen kann, diese Tür zu öffnen. Ich lese uns aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 8 und 9. Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, vorbildlich und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Beschäftigt euch mit den Dingen, die auch bei euren Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. Haltet an der Botschaft fest, die ihr von mir gehört und angenommen habt. Richtet euch nach dem, was ich euch gelehrt habe, und lebt nach meinem Vorbild. Dann wird Gott, von dem aller Friede kommt, bei euch sein. Eine Frage an euch: Was lest ihr? Woher bekommt ihr eure Informationen? Womit beschäftigt ihr euch jetzt mal nicht beruflich, sondern privat? Womit fülle ich mich? Mit welchen Worten, mit welchen Bildern? Wem oder was setze ich mich aus? Was höre ich mir an? Wem glaube ich eigentlich? Es hat ja jetzt auch bei uns in Deutschland diese Diskussion eingesetzt über ein Social-Media-Verbot für Kinder. Das hat ja seine Gründe. Australien hat es vorgemacht, Spanien, Frankreich, Dänemark, Griechenland bereiten es vor und war ja jetzt auch letzte Woche bei uns in den Medien, auch in Deutschland wird es diskutiert. Aber ein Gesetz zu machen ist ja eines, die Umsetzung ist etwas anderes, das zeigen im Moment auch die Untersuchungen in Australien. Wirklich verändert hat sich bisher zumindest nichts, weil diese Sperren zu umgehen sind bisher einfach noch viel zu einfach. Und überhaupt, Kinder machen ja sowieso das nach, was sie bei ihren Eltern und den Älteren sehen. Schön wär's, sie machen zumindest das Schlechte nach, das Gute nicht immer. Heute redet man ja von Detox, also einer Entgiftung, wenn man mal einen Tag lang komplett auf Social Media verzichtet. Nochmal die Frage, womit fülle ich mich? Was lasse ich in mich hinein? Wem oder was setze ich mich aus? Ich erinnere mich, in meiner Jugend, das ist schon 50 Jahre her, da gab es schon Fernsehen, ja, es gab es schon. Und mein Bruder hat sich so Horrorfilme angeguckt, als sicher nicht für die Altersgrenze, also jünger, als das eigentlich vorgesehen war. Und wir haben dann diskutiert, wie kannst du sowas dann auch als Christ gucken? Und er hat gemeint, naja, ich muss mich ja über den Feind informieren. Also wir finden immer irgendwelche schlauen, guten Gründe. Wem setze ich mich aus? Was höre ich mir an? Was schaue ich mir an? Die Frage gab es übrigens schon vor über 2000 Jahren. Ganz aufgeregt kam einer zum weisen Sokrates gelaufen. Hör, Sokrates, das muss ich dir erzählen, wie dein Freund. Halt eins, sagt Sokrates. Hast du das, was du mir erzählen willst, auch durch die drei Siebe gesiebt?
Hä?
Drei Siebe, fragt der andere verwundert. Ja, drei Siebe. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir jetzt erzählen willst, geprüft, ob es auch wirklich wahr ist?
Nö, ich habe das einfach halt gehört.
So. Aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Das ist die Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn schon nicht als wahr erwiesen, so doch wenigstens etwas Gutes, Auferbauendes?
Nein, ganz gewiss nicht. Im Gegenteil.
Da unterbricht ihn der Weise noch einmal und sagt, na dann lass uns noch auch das dritte Sieb anwenden und fragen, ob es denn notwendig ist, mir das jetzt zu erzählen, was dich so aufregt.
Naja, notwendig ist es nicht gerade.
Also lächelt der weise Sokrates, wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr noch gut noch notwendig ist, dann lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit.
Das wäre doch mal ein Vorschlag, oder? Für die Plattformen von Social Media Posts. Egal ob WhatsApp-Status, Insta, Facebook, TikTok und so weiter, weiß nicht, wo ihr unterwegs seid. Nur das, was nachweislich wahr ist, was gut und aufbauend ist und was wirklich nötig ist, zu posten oder auch zu lesen.
Paulus gibt uns etwas Ähnliches. Paulus schreibt an die Philipper, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, gut und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat, an dem, was auch bei euren Mitmenschen als Tugend gilt und Lob verdient. Das sind im Grund sehr vergleichbar mit dem von Sokrates, die Siebe des Paulus. Interessant dabei ist, er tut jetzt nicht was Negatives vorsetzen, sondern versucht von einem Positiven her zu argumentieren, nicht Verbote, sondern Werte, eine Ausrichtung, eine innere Haltung, woran wir uns orientieren können. Er beschreibt Qualitäten, nicht einzelne Handlungen. Und eigentlich ist dieser eine Vers eine der besten Zusammenfassungen der Bibel über das, wie ein guter Charakter entwickelt werden kann. Ich will das gerade mal im Einzelnen ein bisschen durchgehen. Paulus sagt, orientiert euch an dem, was wahrhaftig ist. Also keine Gerüchte, auch nicht irgendwelche Eindrücke oder Gefühle, auch nicht eine Reaktion gegen irgendetwas. Früher hat man gesagt, glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht oder gemacht hast, weil Zahlen in Statistiken können ja total manipulativ sein, wie das dann jeweils dargestellt wird. Heute stellt sich diese Frage ja überhaupt nicht mehr. Glaube nur noch das, was in deiner Bubble gesagt wird. Ob das jetzt wahr ist, ist dabei gar nicht so wichtig. Hauptsache, es passt in mein Weltbild, wie ich es mir eben kreiert habe. Und das kann sich auf Politik beziehen, auf Wirtschaft, auf die generelle gesellschaftliche Entwicklung, auf Beziehungen, wo auch immer. Es geht nicht um Wahrheit, sondern es geht um meine Wahrheit. Selbst wenn sie fake ist, wenn sie überhaupt nicht wahr ist. Paulus sagt, und anscheinend, ich meine, dass Paulus das so schreibt, heißt ja, das war auch damals ein Problem. Aber Paulus fordert die Philipper auf, orientiert euch an dem, was wahrhaftig ist. Und er sagt, orientiert euch an dem, was gut und gerecht ist, was das Gute hervorbringt im Menschen. Hilft es jemandem, den richtigen Weg zu finden oder zu gehen?
fördert es die Verständigung miteinander? Oder geht es hier darum, jemanden zu verurteilen oder jemand die Würde zu nehmen oder jemanden lächerlich zu machen? Selbst wenn eine Wahrheit gespiegelt würde, aber Paulus sagt, orientiert euch an dem, was Menschen zum Guten voranbringt. Das Dritte, was Paulus schreibt, orientiert euch an dem, was redlich und liebenswert ist. Macht es mich oder macht es den anderen liebevoller, vorbildhafter. Wir hatten ja gesehen, Paulus, und das ist ja schon ein Anspruch, er sagt, nehmt euch ein Vorbild an mir. Wird heute kaum noch jemand so sagen, weil wir immer denken, boah, der ist aber stolz oder überheblich. Aber eigentlich steckt da etwas ganz Gutes drin, weil wir nehmen uns ja alle Vorbilder. Wir haben ja unsere Idealbilder, die haben sich sicher über die Jahre hinweg, ich brauche jetzt nicht mehr irgendein Star oder Popstar oder Fußballstar oder sonst was werden, die Zeiten sind vorbei. Und doch, wir haben ja alle so ein paar Vorbilder. Und Paulus sagt, verhaltet euch so, orientiert euch so, dass ihr vorbildhaft sein könntet für andere. Macht es dich und macht es andere liebevoller. Wer beurteilt denn das? Hört mal auf oder in euer Gewissen hinein. Das ist ein Begriff, der heute auch ziemlich außer Mode gekommen ist, aber mehr mal unabhängig von anderen Zeit zu nehmen, ganz ehrlich im Herzen und vor Gott zu fragen, ist das, was ich tun will, was ich rede, wie ich mich verhalte und so weiter, ist das gut? Ist das redlich? Ist es liebenswert? Es gibt manche, die sagen, ist mir alles egal, Hauptsache es ist wahr. Und unter diesem Label von, man muss doch sagen dürfen, was wahr ist, werden dann Dinge geäußert und gepostet und auch im manchmal direkten Gegenüber, was so viel Schlechtes hineinbringt in die Welt, so viel Einseitiges, so viel Abgrenzendes, auch Herabwürdigendes, manchmal auch Rassistisches. Und man meint, aber ich muss doch hier mal die Wahrheit sagen. Wahrheit und Liebe ist immer gekoppelt. Und Wahrheit hat oft verschiedenste Seiten und sie liegt nicht immer nur in meiner eigenen Sicht. Paulus geht es nicht um Verbote, sondern es geht um eine Orientierung, um Werte, um eigene Haltungen. Orientiert euch an dem, was gut ist, was richtig ist, was wahrhaftig ist, was redlich ist, was liebenswert ist. Und das, und jetzt sind wir wieder bei dieser großen Überschrift, wenn ihr euch daran orientiert, das wird euch die Tür zum Leben öffnen. Da werden nicht Türen verschlossen, sondern eben geöffnet zu einem natürlich auch viel besseren Miteinander, aber auch in meinem eigenen Herzen wird es einen Unterschied machen, was da vorherrscht. Paulus schreibt in diesem Abschnitt, orientiert euch an dem, was Lob verdient. Und da geht es jetzt nicht um das Selbstlob eines Donald Trump. Oder den Beifall der eigenen Genossen. Paulus schreibt, orientiert euch, was bei den Mitmenschen als Tugend gilt. was im Umfeld anerkannt wird, was lobenswert ist, was noch einen guten Ruf hat. Ein paar Thesen aus den Kirchengeschichtsbüchern, warum die frühe Christenheit in den ersten 3 Jahrhunderten sich trotz einer nicht nur totalen Minderheit, also hat ja ganz minimal angefangen in Jerusalem mit vielleicht 200 Leuten an Pfingsten und dann schnell gewachsen, aber zunächst Jerusalem, dann in die Umgegend und dann in den ganzen Mittelmeerraum. Warum sich das so rasant verbreitet hat, obwohl die Obrigkeit und die Mehrheit immer dagegen war und es versucht hat zu unterdrücken, radikal zu unterdrücken. 3 Dinge stechen hier heraus. Zum einen haben die Christen eine Einheit gelebt. Multiethnisch, würde man heute sagen. Sie haben über soziale Grenzen hinweg Einheit gelebt. Brüder und Schwestern, das war damals überhaupt nicht selbstverständlich. Männer und Frauen gleichwertig zu akzeptieren, anzuerkennen, die Würde sich gegenseitig nicht wegzunehmen, sondern zu unterstützen. Unabhängig von der Herkunft. Egal aus welchem Volk ich komme, aus welchem Land ich komme, egal welche Hautfarbe jemand hat, egal welche Sprache er hat, die Christen haben eine Einheit gelebt. Sozialer Status von Sklaven zu Sklavenbesitzern haben es geschafft, zusammenzukommen und in Christus eins zu werden, Reich und Arme, Juden, Griechen. Egal welches Gegensatzpaar ihr nehmt, in der Gemeinde waren sie zusammen. Und es hatte so eine absolute Stoßkraft und Schlagkraft. War attraktiv. Christen wurden oft ausgegrenzt, kritisiert und sie wurden darüber hinaus dann auch in vielen Bereichen aktiv verfolgt, inhaftiert, angegriffen und getötet. Paulus schreibt ja diesen Brief an die Philipper aus dem Gefängnis in Rom. Dennoch lebten, nicht lehrten, sondern lebten die Christen Vergebung. Und sie verzichteten darauf, an ihren Widersachern Vergeltung zu üben, wenn sie denn mal in einer Position war. Sie Christen verhöhnten und verspotteten ihre Gegner nicht. Sie vergalten ihnen nicht das Unrecht mit Gewalt. Sie haben Vergebung gelebt. Und die Nächstenliebe hat sie geprägt, die jetzt wirklich freizügige Fürsorge der Christen für alle Armen. Und das war etwas noch nie Dagewesenes. Diese Fürsorge galt nicht der eigenen Familie, der eigenen Gruppe, der eigenen Gemeinde, sondern sie galt den Armen auch der anderen Ethnien, der anderen Religionen. Wenn in den Städten Seuchen gewütet haben, flohen die Christen nicht aus der Stadt, sondern blieben und kümmerten sich, um die Kranken und Sterbenden würdevoll zu begleiten. Und zwar die Kranken und Sterbenden jeglicher Herkunft. Und das selbst dort, wo es dann manches Mal ihr eigenes Leben gekostet hat. Die Christen suchten nicht das eigene, ihre Absicherung, sondern sie lebten eine Fürsorge in einer ungeheuren Großzügigkeit. Wenn wir heute bei uns beklagen, einen Rückgang der Kirchenmitglieder oder all dem, dann ist vieles davon verständlich, weil wir als Kirche und als Christen eben nicht mehr das leben, was Jesus uns gelehrt und vorgelebt hat und was die jungen Christen damals der ersten Gemeinden, der ersten Generationen nicht nur gelehrt, sondern gelebt haben. Und das ist das, worauf Paulus die Philipper einmal mehr auch fast festnageln will. Sucht das Lobenswerte, das, was bei den Mitmenschen im Umfeld anerkannt war. Nicht, was normal war, weil normal war das nicht, was die Christen gelebt haben. Aber letztlich hat es Respekt und Anerkennung bewirkt. Also nicht Lob und Ehre für uns selber, sondern letztlich für Jesus Christus, der diese Liebe ja gelebt hat und der diese Liebe durch seinen Heiligen Geist in die Herzen seiner Jünger und Jüngerinnen ausgießen möchte. Was gibt denn Jesus die Ehre? Jetzt komme ich nochmal zu dem Vers vom Anfang vom Gottesdienst. Euer Leben soll hell und makellos sein. Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Das ist der Maßstab, der Anspruch, die Herausforderung. Leuchten wie Sterne in dem Umfeld unserer Welt. Mit unserer inneren Haltung, aber auch mit unserem Verhalten und Tun, mit unserem Umgang mit anderen, mit unserem Reden und manchmal auch Schweigen, mit unserem Agieren und Reagieren. Habe ich euch zu viel versprochen? Heute wird es ziemlich direkt und praktisch und konkret. Ich lade euch ein, macht jetzt mal die Augen zu und hört gleich nochmal diese Worte, die Paulus den Philippern geschrieben hat. Und dabei in der inneren Haltung an Gott, was bedeutet das für mich? Wo ist der Bereich in meinem eigenen Leben, wo sich vielleicht etwas ändern soll, wo der Heilige Geist etwas ändern möchte? Orientiert euch an dem, was wahrhaftig, gut und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. An dem, was auch bei euren Mitmenschen als Tugend gilt und Lob verdient. Gott, du kennst mich, du kennst dann jeden von uns, mit unseren Stärken, mit dem, wo wir gerne leuchten und mit meinen Dunkelheiten und Schattenseiten und dem, was ich gern vor anderen verbergen würde. Und ich höre heute, du meinst es ernst. Es geht nicht einfach nur um ein dahin blubbern im Fluss des Lebens, sondern du möchtest, dass wir, dass ich einen Unterschied mache. So bitte ich dich, komm, füll du mich aus mit deiner Liebe, deiner Redlichkeit, deiner Wahrhaftigkeit, deiner Großzügigkeit. Mit dem, was du in meinem Umfeld bewirken willst. Amen.